Was können Eltern denn selber sehen? Also ich sage denen immer, wenn ihr jetzt seht, euer Kind liegt auf dem Wickeltisch, immer wie eine Banane. Oder
Klassiker.
euer Kind guckt immer in eine
Ja,
Richtung, hat den
genau.
Kopf immer zu einer
Ja.
Richtung. Oder es sieht wirklich schief aus, so jetzt das Gesicht oder ne, der Kopf irgendwie. Also jetzt nicht nur am ersten Tag, sondern wirklich so nach einer Woche haben die immer noch das
Ja.
Gefühl, das sieht so mega, mega
Ja.
schief aus.
Ja.
Sind das so Sachen oder was sind noch Dinge, worauf Eltern jetzt achten können? Also die gucken jetzt ihr Kind an und fragen sich, muss dieses
Muss dieses Kind irgendwo hin?
Kind?
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es hier um Osteopathie bei Schwangeren und Babys. Es ist ja oft so, dass frischen Eltern dann gesagt wird, wenn das Kind viel weint oder wenn es Probleme mit dem Stillen gibt, jetzt geh doch mal zur Osteopathie, lass das Kind doch mal durchchecken. Wer weiß, vielleicht ist da irgendeine Blockade oder manche sagen sogar, jedes Kind sollte einmal durchgecheckt werden. Höre ich auch oft von Kolleginnen. Manchmal geht es ja auch schon früher los, dass Schwangeren geraten wird, lass dich doch mal osteopathisch behandeln. Vielleicht wird es dann einfacher mit der Geburt. Vielleicht ist ja irgendwas am Becken, was man irgendwie noch optimieren kann. Die Frage ist ja aber, stimmt das überhaupt? Sollte jedes Baby einmal durchgecheckt werden? Oder gibt es nicht eher einfach nur bestimmte Dinge, auf die man aufmerksam gucken sollte? Und ist das Ganze überhaupt evidenzbasiert? Hilft Osteopathie bei Stillproblemen oder Asymmetrien? Ja, um diesen ganzen Fragen heute nachzugehen, habe ich mir eine Gästin eingeladen. Sie ist Osteopathin für Babys und Schwangere. Herzlich willkommen, liebe Maria Hoos.
Dankeschön, Jana. Ich freue mich total, heute hier zu sein.
Ich freue mich auch und es ist tatsächlich eine Premiere heute hier wieder, weil ich habe nämlich sehr, sehr lange nicht mehr gegenüber sitzend mit einem Gast, mit einer Gästin gepodcastet und ja, wir sind in einem Raum zusammen, das ist ganz schön.
Ja, total. Und es ist so schön bei euch.
Ja, die Sonne scheint heute ganz wunderbar rein. Wir sind ja umgezogen und wohnen ja jetzt in Berlin-Friedrichshain. Wir haben hier sogar... Wenn man sich ein bisschen streckt, haben wir ein Fitzelchen Spree, auf das wir sehen können. Und ja, genau. Aber wir haben keinen Podcast-Raum mehr, den wir vorher hatten. Wir machen das jetzt in unserem Wohnzimmer. Sind mal gespannt, wie der Sound rüberkommt. Also gebt uns gerne mal Feedback. Ja, und Maria, du bist heute das erste Mal bei einem Podcast.
Ja, das allererste Mal.
Ich freue
mich.
Ich
bin ganz gespannt,
dass du zu mir gekommen bist fürs erste
ja,
Mal.
Ja.
Und wir sprechen heute über deine Profession und Leidenschaft.
Genau.
Und du kannst dich ja einfach nochmal selber vorstellen. Wer bist du und was machst du?
Ja, gerne. Ich bin Maria, bin Osteopathin und Kinderosteopathin. Der Master, den ich gemacht hatte, war eben mit Schwerpunkt auf Kinderosteopathie. Und ich habe Kinderosteopathie aber schon ganz früh lieben gelernt über meine Mutter. Die ist auch Kinderosteopathin. Habe schon immer einen Zug zu Kindern und Schwangeren. Und es ist einfach wunderbar, dass ich das jetzt auch so in meinem Beruf ausleben kann. Ja, und arbeite jetzt seit 10 Jahren mit Schwangeren und Kindern. Will nie wieder was anderes machen. Das ist wirklich
toll.
Ist wirklich so. Ja, ich gehe so gerne in die Praxis und lieb's.
Schön. Und wir können ja mal so ganz basal anfangen. Was ist denn Osteopathie?
Ja. Mittlerweile ist es ja ein bisschen mehr bekannt als noch vor ein paar Jahren. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren, waren meine ganzen Freunde aus der Schule so, hä?
Ja.
Was studierst du? Und es war dann immer irgendwie das Gleiche wie Homöopathie, obwohl das damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Osteopathie ist eigentlich eine ganzheitliche Herangehensweise an den Körper mit den Händen. Also eine manuelle Therapieform, ähnlich wie Physiotherapie zum Beispiel, ne? Also wo man mit den Händen arbeitet. Und es geht darum, dass dieses ganzheitliche ist auch eigentlich so ein ausgelutschtes Wort, ja. Aber wenn ich das jetzt mal in Bezug auf die Osteopathie nehme, ist damit gemeint, wir untersuchen den gesamten Körper, also wenn jetzt jemand mit Rückenschmerzen kommt, untersuchen wir nicht nur den Rücken, sondern den gesamten Körper. Und das ist im Falle der Osteopathie, und das ist vielleicht so ein Hauch anders, wenn man das mit der Physiotherapie vergleichen würde, wir untersuchen auch alle Körpersysteme. Also es ist einmal das Muskel- und Skelettsystem, Dann aber auch das Organsystem. Also wir palpieren mit unseren Händen auch die Leber oder den Magen-Darm-Bereich, die Eierstöcke im Zweifelsfall, den Uterus, wie liegt der, solche Sachen. Und dann aber auch das Nervensystem. Also es werden Nerven zum Teil in ihrem Verlauf untersucht und auch behandelt. Und das heißt, es sind so ein bisschen alle Körpersysteme mit drin. Und dann versucht man, Dysbalancen aufzuspüren und durch meistens sanfte, manchmal aber auch kräftigere Methoden, das kommt dann sehr auf den Befund drauf an, die Balance wiederherzustellen. Sag ich jetzt einfach mal so grob, was auch immer Balance ist. Das könnte zum Beispiel sein, dass ein Beckenschiefstand gerade gerückt wird oder dass einfach nur die Leber durch bestimmte Techniken angeregt wird, die Durchblutung angeregt wird und dadurch es zu mehr Regeneration kommt. Das wäre so, ich denke, meine erste Erklärung zur Osteopathie.
Ja, cool. Ist eigentlich gar nicht so anders der Hebabtätigkeit, wo man ja auch den ganzen Menschen anguckt, ja, und auch stimmt, so ein bisschen guckt, wo kommt das vielleicht her? Was sind Verhaltensweisen, an denen man das machen kann und nicht nur guckt, okay, da tut es jetzt an der Stelle weh, was macht man jetzt mit der Stelle, ne? Sondern wirklich so, ist es haltungsbedingt oder was macht die Person in ihrem Leben? Warum ist das so? Muss die ihr dreijähriges Kind noch die ganze Zeit rumschleppen, ja? Und deshalb ist das die ganze Zeit irgendwie schief.
Deswegen gehört auch immer so eine genaue Anamnese dazu. Also der erste Termin ist immer echt viel Gespräch zu allen Lebensbereichen.
Ja. Okay. Und du behandelst vor allem Schwangere und Kinder?
Genau, am liebsten.
Das
spitzt sich immer weiter zu.
Ja, weil das natürlich dann auch sich rumspricht und dann kommt die Zielgruppe auch zu dir.
Ja, genau. Und ich arbeite eben auch mit vielen Kinderärztinnen und Kinderärzten, mit Hebammen oder auch jetzt bei älteren Kindern auch KieferorthopädInnen oder so zusammen. Dadurch fokussiert sich das immer mehr auf diesen Bereich und behandelt Männer zum Beispiel nicht mehr so gerne. Nicht, weil ich was gegen Männer habe, sondern einfach, weil meine Leidenschaft halt woanders liegt. Ja.
Und in der Schwangerschaft, da verändert sich ja total viel. Also haltungsbedingt verändert sich einiges, der Atemraum, also viele, viele Dinge verändern sich. Wie guckst du denn so aus deiner osteopathischen Sicht dann auf so eine Schwangere? Also wonach würdest du jetzt schauen?
Ja, also als allererstes gucke ich mir die Statik an. Wie stehen die? Und es ist eben so, dass häufig vorher schon körperliche Beschwerden bestanden. Nehmen wir jetzt mal einfach Paradebeispiel Rückenschmerz, die sich dann aber in der Schwangerschaft zuspitzen, weil dem Körper verschiedene Kompensationsmechanismen genommen werden. Zum Beispiel, weil Bänder im Beckenbereich anfangen sich zu lockern, diese plötzlich nicht mehr etwas festhalten können, was der Rücken schon lange nicht mehr festhalten kann. Ja, so. Das heißt, ich gucke mir vor allem die Statik an. Was fällt mir da auf? Gibt es Beckenverdrehungen? Dann auch muskulär oder auch in der Tiefe gibt es zum Beispiel Verklebungen im Bereich der Organe durch vorangegangene Operationen. Ich schaue eben, ob solche faszialen und muskulären Züge, Bindegewebszüge, sowas, eine Beckenasymmetrie zum Beispiel begünstigen oder verursachen. Es verändert sich natürlich auch ganz stark, wie du gerade schon meintest, der Atemraum, einfach auch gerade mit Wachstum des Babys. Es ist weniger Platz einfach, ja. Das heißt, die Atmung wird anders und dann kommt es häufig auch zu so, das Zwerchfell als Hauptatemstruktur kann sich vielleicht nicht mehr ganz so frei bewegen. Und dann muss man auch bedenken, das Zwerchfell wiederum ist zum Beispiel verbunden ganz eng mit dem Magen. Und wenn sich das Zwerchfell nicht mehr optimal bewegt, kann es eben sein, dass auch der Magen sich nicht mehr optimal bewegt und dass es dann zu sowas wie Sodbrennen kommt, ja, weil es so einen Rückfluss gibt zum Beispiel. Genau, dann aber auch so der ganze Rippenbereich verändert sich sehr stark. Die Verdauungsorgane stehen unter mehr Druck, also auch sowas wie Verstopfung ist jetzt nicht untypisch, was man aber auch gut sich mal anschauen kann, eben mit den Händen. Ja, genau, das wären so die ersten Sachen, die mir einfallen oder die so am häufigsten sind in der Praxis.
Das hört sich jetzt ja doch fast so an, als wenn fast jede Schwangere sich mal angucken lassen könnte.
Ich sage immer, nee, nur wenn es wirklich Probleme gibt. Ja?
Also okay, da gucken wir jetzt mal hin. Welche Probleme, also bei welchen Problemen sollte man jetzt hellhörig werden? Also ich bin, wenn jetzt eine Schwangere zuhört, Also worauf könnte die jetzt bei sich mal gucken, wo du sagen würdest, ja, das wäre mal so ein ganz guter Grund, mal bei mir vorbeizuschauen. Also der Körper leistet ja auch unglaublich viel und es gibt eine große Veränderung. An der einen oder anderen Stelle kann es aber da auch mal so ein bisschen zuppen und ziepen. Und worauf sollte man da schauen?
Ja, es ist, wie du sagst, der Körper durchläuft so eine Transformation. Und ich sage auch meinen Patientinnen immer, der ist dafür gemacht. Also häufig wird ja so eine Schwangerschaft auch total pathologisiert. Also ist so, ne?
Genau.
Das ist schlecht und das ist schlecht. Aber der Körper kann das so, das als erster Punkt. Und ein zweiter Punkt, wenn dann trotzdem was auftaucht, was wirklich auch vielleicht jetzt nicht nur für einen Tag Beschwerden macht, sondern für 3, 4, 5 Tage oder länger, dann sollte man sich das vielleicht auch mal anschauen. Am Anfang ist es halt eben häufig dieses Thema Übelkeit. Und da kann man durch osteopathische Techniken zum Beispiel über die Leber die Entgiftung fördern. Und das hilft häufig bei diesem Thema Übelkeit. Und auch da schon anfangen, auch wenn die schwierige Atmung eher dann im letzten Trimester Thema wird, kann man auch in Bezug darauf anfangen mit bestimmten Atemtechniken oder auch osteopathischer Behandlung des Zwerchfells wirklich positiv Einfluss zu nehmen. Und dann kommt es natürlich mit fortschreitender Schwangerschaft dann zu immer mehr Wachstum. Ja, es muss immer mehr Platz geschafft werden im Bauch. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel der Darm vielleicht eher mal Thema wird. Schwangere kommen häufiger auch mal wegen Verstopfung zum Beispiel, weil das Kind irgendwo drauf liegt und dann kann man eben mit manuellen Techniken da auch nochmal was zurechtschieben, quasi in Anführungszeichen.
Aber ist das langfristig? Weil das hat ja natürlich auch, ist ja auch hormonell bedingt, ne, dass das alles so ein bisschen langsamer ist, dass es alles so ein bisschen weicher und weiter gestellt. Und ist das dann so Akuthilfe oder ist
genau,
das
es
wirklich?
Ist häufig Akuthilfe tatsächlich. Ja. Mhm. Und man muss da auch letzten Endes differenzieren. Es ist immer diese Frage, was ist normal und ab wann wird es irgendwie so, dass eine Schwangere das vielleicht nicht mehr alleine mit sich ausmachen muss. Da haben wir halt diese normale, ich sag mal, der Stuhl verändert sich ein bisschen, das ist klar. Aber wenn dann wirklich eine akute Verstopfung dazukommt oder so, dann findet man vom osteopathischen Befund her wirklich meistens, dass da irgendwie was verklemmt ist im Becken. Ja. Mhm. Oder auch mit wachsendem Kind auch, dass alte Narben, die es im Bauchraum gibt, plötzlich wieder anfangen zu ziehen. Ja, weil die nicht gut mitwachsen kann, weil das Bindegewebe an der Stelle nicht flexibel genug ist. Narben kann man wirklich ganz, ganz toll osteopathisch behandeln. Nicht nur osteopathisch, es gibt auch andere tolle Narbenbehandlungen. Aber Thema Narben ist, denke ich, ein sehr großes, auch gerade wenn es vielleicht schon Kaiserschnitte gab in der Vergangenheit oder Blinddarm-OPs, Blinddarmnarben, die sind häufig sehr auffällig. Also wenn eine Schwangere zum Beispiel merkt, oh, irgendwie zieht meine alte Narbe plötzlich wieder, das wäre was, wo es sich vielleicht lohnt, das mal anzugucken und ein-, zweimal mit manuellen Techniken unterstützen zu können. Und da zeige ich dann aber auch gerne einfach Massagetechniken für zu Hause, dass sie das dann auch zu Hause fortführen können. Das ist nichts, was dann immer nur in der Praxis passieren muss oder so. Genau, und dann hat man ja irgendwann einen richtig großen Bauch.
Ja.
Und ja, klar, dass der Rücken so ein bisschen angestrengt ist. Das ist, würde ich sagen, normal. Und es ist auch normal, dass die Treppe hochgehen nicht mehr ganz so flüssig geht von der Atmung her. Aber wenn sich etwas sehr doll anfühlt. Ja, das ist immer so dieses, was ist für wen doll? Aber wenn eine Schwangere zum Beispiel immer auf der rechten Seite im Brustkorb plötzlich totales Stechen kriegt beim Laufen oder so gar keine Puste mehr hat, also wirklich überdurchschnittlich keine Puste oder ein ganz starkes enge Gefühl auch von tiefer Einmalatmung ist gar nicht mehr möglich, dann könnte man sich auch das Zwerchfell nochmal angucken, oder den ganzen Brustkorb, wie viel Druck ist da von unten drauf? Ist vielleicht der Magen mit Sodbrennen auch dann gegen Ende sehr stark belastet? Und kann man da helfen durch vielleicht manchmal auch Optimierung der Kindsposition, ja, darauf Einfluss zu nehmen und schon. Und dadurch Entlastung zu schaffen in einem Bereich, der vielleicht für mehrere Wochen extrem belastet war.
Ah, interessant. Und also bewegst du tatsächlich das Kind oder schaffst du dem Kind mehr Räume?
Genau, es ist manchmal ein bisschen schwer zu differenzieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine klassische äußere Wendung machen, das nicht. Aber es geht manchmal doch auch ein bisschen in die Richtung, aber ich würde sagen, noch sanfter. Also häufig hat es doch auch eher was mit Räume schaffen, wie du sagst, zu tun, dass man zum Beispiel die Rippen auf der einen Seite in eine gute Position und Flexibilität bringt, die vorher nicht vorhanden war, sodass das Kind einfach mehr Platz bekommt und vorher sich nicht wohl auf der Seite gefühlt hat, sozusagen. Ja.
Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind sehr lang in Beckenendlage liegt und die Frau möchte doch dem die Chance geben, vielleicht sich noch zu drehen, das wäre so ein Moment, wo man
viele Frauen in der Praxis, auf jeden Fall.
Oder wenn in einer vorausgegangenen Schwangerschaft ein Kind nicht gut ins Becken reingekommen ist,
auch ein guter Grad
stand oder so, also einfach sich nicht richtig ordentlich reingedreht hat und dann vielleicht das auch zu einem Kaiserschnitt kam oder so.
Ja.
Und jetzt wieder dieses Kind immer sehr hoch liegt und sich nicht richtig einstellt, das wären auch
auf
so typische Fälle, oder?
Das hat zum Beispiel häufig was mit dem Psoasmuskel zu tun. Das ist so ein großer Muskel, der ganz tief im Becken zieht.
Babyrutsche.
Genau. Und darauf wollte ich hinaus. Also es ist ein ganz großer Muskel, wirklich sehr fest und dick. Und der zieht auf beiden Seiten, quasi auf der Vorderseite des Rückens, hinter den Organen, vor der Wirbelsäule quasi, links und rechts an der Lendenwirbelsäule entlang, durch das Becken, kann man so sagen. Ja.
Durch die Leiste.
Durch die Leiste und dann zum Oberschenkel letztendlich. Ja. Der ist sehr häufig verspannt bei uns allen. Das betrifft jetzt nicht nur Schwangere, sondern alle Menschen, vor allem in sitzender Tätigkeit. Der verkürzt sehr, sehr stark und ist dann sehr angespannt. Und unter der Geburt funktioniert dieser Muskel aber wie eine Rutsche für den Kindskopf. Man muss sich vorstellen, der begleitet richtig das Kind so in das kleine Becken hinein. Und wenn es dort sehr starke Spannung gibt, ist es einfach schwieriger, dort entlang zu rutschen für das Kind. Ja. Oder auch sehr gerne gibt es Asymmetrien oder Seitenunterschiede von der Spannung dieser beiden Muskeln links versus rechts. Das kann durch immer asymmetrisches Sitzen verursacht sein oder durch Verletzungen oder durch Hüftprobleme auf einer Seite.
Wir sind ja auch nicht so symmetrisch, ne? Vielleicht ist ein Bein ein Ticken länger oder
ganz
so.
Genau.
Und sowas kann ja wahrscheinlich auch schon was ausmachen.
Genau. Mhm. Und wenn man da aber versucht, das Becken eben so einzustellen, dass es möglichst symmetrisch und diese beiden Muskeln möglichst entspannt sind, das ist schon sehr wertvoll, denke ich, für den Geburtsverlauf auch einfach. Oder generell Blockaden im Beckenbereich. Das Becken will ja quasi wie so, ich stelle mir das immer vor, wie so eine schwimmende Struktur werden. Ja, also so ganz weich und in allen Teilen beweglich am besten. Und das, ja.
Das Was ist denn bei so einer Überbeweglichkeit oder halt, wenn das Becken sehr weich ist, ne? Also wenn die so Symphysenschmerzen haben, weil die Symphyse, also das Schambein sich so gelockert hat, ne? Das haben ja auch manche, dass die dann dadurch eigentlich so eine totale Instabilität haben, weil es so weich ist. Mhm. Das ist ja einerseits toll, der Körper macht das extra, ne? Damit das Baby gut da reinrutschen kann, gut geboren werden kann. Aber bei manchen ist das so doll, dass sie dadurch auch schon wieder, Schmerzen haben, Probleme haben.
Ja.
Sich nicht wohlfühlen.
Dieser klassische Symphysenschmerz oder im schlimmsten Fall Symphysensprengung, Lockerung, wie auch immer, da erlebe ich in der Praxis, dass das meistens zusammenhängt damit, dass in einem anderen Bereich des Beckens zu viel Spannung herrscht und dass sich das Becken deswegen nicht gleichmäßig und symmetrisch öffnet, sondern dass es zum Beispiel eine Blockade im Kreuzbeingelenk gibt oder dass der Beckenboden sehr fest ist und dass dadurch, wenn die Symphyse locker wird, sie besonders locker werden muss,
um das zu kompensieren, dass die anderen
Strukturen nicht mitmachen. Das heißt meistens, das sind wirklich Frauen, wo Osteopathie, also ich bin immer wieder erstaunt, wie erfolgreich man das behandeln kann.
Ja,
und es hat eigentlich immer damit zu tun, dass man dann im Beckenboden oder Kreuzbeinbereich, das sind eigentlich so die häufigsten, eine Einschränkung findet, eine Bewegungseinschränkung. Und wenn man die löst, das Becken einfach wieder mehr gleichmäßig sich bewegen kann.
Cool.
Ja, das ist ganz spannend.
Ja, finde ich echt, wusste ich nicht. Toll, danke.
Ja, klar.
Ja, was sind noch so Dinge, wo du sagst, unbedingt, damit unbedingt bitte kommen?
Es können natürlich auch Beschwerden in ganz anderen Körperbereichen noch sein. Ne? Wenn jetzt plötzlich Fußschmerzen ganz stark auf einer Seite auftreten, dass am Ende die Füße ein bisschen müde und belastet sind, ist klar.
Sich ein bisschen senken.
Aber wenn plötzlich irgendwie das so stark wird, dass man auf einer Seite gar nicht mehr auftreten kann, auch das kann einfach mit einer Dysbalance in der Statik zusammenhängen, ja? Dass man sich sowas anschaut. Oder das Gleiche auch nach oben hin, also plötzlich, klar, die Brust wächst auch. Das heißt, auch dort ist der Rücken einer höheren Belastung ausgesetzt. Das heißt, Schulter-Nacken-Beschwerden. Obwohl das auch ein Bereich ist, wenn das jetzt nicht sehr akut ist auf einer Seite, ist das auch etwas, wo ich denke, es macht viel mehr Sinn, als jetzt Schwangere immer zum Osteopathen zu schicken, macht es viel mehr Sinn, denen Anleitungen und Anweisungen zu geben, was können sie zu Hause für Übungen machen, zum Brustöffnen und Rücken entlasten. Ja, weil sie werden halt nach vorne gezogen vom Gewicht der Brüste und hinten muss permanent gegengehalten werden, muskulär, damit sie überhaupt noch aufrecht bleiben. Ja? Und wie schafft man es quasi da, Entlastung zu schaffen, selbst durch aktives Üben zu Hause?
Ja. Ah ja. Ja, da schließt sich ja so ein bisschen die Frage an, wie viel Behandlung kriegt man denn dann oder braucht man dann? Also das kann man wahrscheinlich nicht, das ist sicher individuell, aber so, ich sag mal, wenn eigentlich jemand so im Leben sehr sportlich und stabil ist und jetzt durch die Schwangerschaft aber so ein Problem bekommen hat, was würdest du sagen, wie viele Behandlungen braucht man dann in der Regel?
Ja, wie du schon meintest, es ist halt sehr individuell. Klar. Es kommt total auf das Problem drauf an. Aber ich würde sagen, man kann bei vielen Schwangeren auch durch nur eine Behandlung schon eine Menge bewirken. Also wenn jetzt zum Beispiel sowas wie mit dem Symphysenschmerz ist, meistens spüren die nach der ersten Behandlung schon eine deutliche Verbesserung. Und dann kommen sie vielleicht noch einmal zur Nachbehandlung, dass man noch einmal guckt, haben sich die anderen Strukturen jetzt entspannt, bewegt sich alles gut. Und dann entlasse ich die auch. Also,
die kriegen vielleicht noch ein paar Hausaufgaben.
Genau, und Hausaufgaben kriegen die sowieso alle.
Ja. Und wird das von der Kasse bezahlt?
Ja, also ja, zum Teil. Es ist so, dass die privaten Krankenkassen übernehmen es eigentlich fast alle zu 80-100%. Bei den gesetzlichen Krankenkassen ist es so, das variiert je nach Krankenkasse. Es gibt mittlerweile kaum noch Krankenkassen, die es gar nicht bezuschussen. Die meisten übernehmen dann für 3 Behandlungen oder 6 Behandlungen im Kalenderjahr einen bestimmten Betrag. Und das sind dann so zum Beispiel bei einer Behandlung, also die Behandlung, osteopathische Behandlung ist ungefähr um die 90-100 noch was Euro. Kommt so ein bisschen auf die Länge des Termins an.
Ja.
Und da bezuschussen die meisten gesetzlichen Krankenkassen mit 60 € zum Beispiel oder 50 € oder 40 € und dann x-mal im Jahr, also für x Behandlungen im Jahr. Das ist, kann man bei seiner Krankenkasse ganz einfach nachfragen. Ja. Manche wollen dann noch eine, gerade die gesetzlichen Krankenkassen, die privaten nicht so, aber die gesetzlichen Krankenkassen wollen dann noch eine Bescheinigung von irgendeinem Arzt. Das kann irgendjemand ausstellen, Hausarzt, Orthopäde, Gyn. Ganz egal. Und dann reicht man das zusammen bei der Krankenkasse ein und bekommt eben diesen Anteil erstattet. Mhm. Ja. Und also wir erleben, dass das immer mehr, dass die Schwangeren, dass das gut funktioniert mit den Kassen.
Cool.
Aber es ist natürlich, ja, es ist nicht vollständig übernommen und deswegen auf jeden Fall auch, ja.
Kleine Investition.
Eine kleine Investition auf jeden Fall. Und wir haben aber immer auch, ich denke, es ist sehr wichtig und das machen aber die meisten Praxen auch, dass sie immer ein gewisses Kontingent an sozialen Behandlungen sozusagen haben, wo dann auf Spendenbasis oder wie auch immer behandelt
wenn
wird.
Jemand das jetzt gar nicht.
Genau, genau. Und wenn wir sehen, okay, da ist wirklich Bedarf, das ist jetzt nicht zum Wohlfühlen, sondern das ist wirklich, da ist ein Bedarf, dann
gibt's
Wege. Ich denke, es ist schon wichtig, es dass alle behandelt Wege. Werden, die es brauchen. Ja,
ja gut. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, manchmal ist es besser, also wäre es besser, sich irgendwie mehr einfach nur zu bewegen oder bestimmte Übungen zu machen. Aber das muss man ja auch erstmal wissen, ne? Also, weil ich habe jetzt gedacht, gut, in manchen Fällen ist das gar nicht jetzt so nötig, sondern man müsste halt nur diese Übungen machen, aber das weiß man ja gar nicht, welche man da machen muss. Das ist ja so ein bisschen ein kleines Dilemma.
Ja, es ist ein kleines Dilemma, ja. Also mit auch nicht gerade wenig Schwangeren unterhalte ich mich auch fast die ganze Stunde. Ja?
Ja.
Und wir machen gar nicht so viel, weil eigentlich das Problem ganz woanders liegt. Das ist halt auch ein bisschen dieses Ganzheitliche, wo es dann gar nicht mehr nur um Osteopathie geht, sondern um eine ganzheitliche Betreuung. Auch, wir reden ja auch über Ernährung und alles Mögliche mit den Schwangeren. Ja, ist schwierig, ja. Ich frage mich auch. Also ich denke, dafür sind dann halt gerade sowas wie Hebammenblogs, ja. Podcasts, Bücher, ja. Echt hilfreich, weil wir leben halt doch auch alle relativ isoliert mittlerweile. Es ist selten noch dieses generationenübergreifende, dass Oma schon genau sagt, was ihr gut getan hat und so. Mhm. Deswegen suchen die meisten halt die Informationen online. Ja, und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass einfach ganz viel geteilt wird.
Mhm.
Ja.
Ja, super. Wo können denn Schwangere nachschauen und so ein paar Übungen finden? Ja. Hast du Empfehlungen? Hast du Bücher, Websites, wo man sich informieren kann?
Ja. Mir fällt gerade ein, es gibt einen YouTube-Kanal, den ich gar nicht schlecht finde, von einer Yoga-Lehrerin, Boho Beautiful. Der Name ist ein bisschen albern, aber sie ist ganz toll. Und sie hat auch viele Videos für Schwangere. Ich finde, dass Yoga oder auch generell Yoga-Kurse, auch live, jetzt gar nicht bei YouTube, sondern vor Ort irgendwo, speziell für Schwangere wirklich sehr wertvoll
ist
sein
toll,
kann.
Ne?
Ja, ist
ja.
Wirklich toll.
Packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Also ich finde auch Yoga oder Pilates auch,
wenn es noch mehr um Kräftigung vielleicht geht.
Ja.
Weil diese Mobilisierung einfach wichtig ist.
Ne? Ja, dass man sich weiter bewegt, wie du auch am Anfang schon gesagt hast. Ne? Bloß weiter irgendwie Sport
unbedingt.
Machen, sich bewegen, weiter sanft bewegen,
ist super
wichtig. Ne?
Genau.
Auch um fit zu bleiben. Die Geburt ist ja auch nicht ganz unanstrengend und die Zeit, die dann kommt,
auch.
Ja.
Ja. Ja, und dann empfehle ich eigentlich meinen lieben Schwangeren verschiedenste Blogs und Podcasts meistens. Und das ist tatsächlich auch dein Podcast.
Dankeschön.
Und dann gibt es ja noch die friedliche Geburt und die haben ja auch so einen Kurs, den finde ich ganz toll.
Ja.
Hebammensalon ist auch nicht verkehrt. Mom Academy ist auch super. Die haben auch viel Aktives. Da ist nämlich eine von beiden auch Yoga-Lehrerin. Da kann ich auch nochmal, können wir nochmal in die Shownotes packen.
Machen
vielleicht.
Wir. Auf jeden Fall.
Also es gibt schon online auch, es gibt viel Mist online, aber es gibt auch viel super Sachen online.
Die super Sachen, die packen wir euch rein.
Genau.
Zum Nachschauen. Sehr gut. Was sind die Grenzen? Wo kommst du nicht weiter oder wo würdest du sagen, gar nicht erst zu mir kommen, direkt?
Ja.
Woanders hin?
Wenn sich etwas sehr schlagartig verändert hat, also eine Schwangere wacht morgens auf und kann plötzlich sich nicht mehr bewegen an irgendeiner Stelle im Körper, dann schicke ich sie gerne erstmal zur Gyn. Dass
Abklärung.
Die, genau, einfach einmal abklären. Danach kann sie gerne kommen, wenn alles okay ist. Dann gucken wir uns auch die schlimmsten Schmerzen zusammen an, Aber wenn etwas ganz plötzlich entsteht und nicht einzuordnen ist oder auch, also auf jeden Fall natürlich, wenn es so neurologische oder im Herz-Kreislauf-System, also wenn so starkes Herzklopfen oder Atemnot oder irgendwie starker Schwindel, starke Kopfschmerzen, wenn solche Sachen plötzlich auftreten, dann würde ich das auch immer erstmal abklären lassen.
Okay.
Ja.
Und die können ja dann zu dir weitergeleitet
werden. Genau, und dann können die ja hinterher kommen oder auch nicht, je nachdem, was dann da rauskommt,
Okay.
Genau, das ist, denke ich, schon wichtig, da die Grenzen anzuerkennen. Wir sind keine Schulmediziner.
Mhm.
Wir haben nicht alle Möglichkeiten der Diagnostik. Wir haben letzten Endes nur unsere Hände und die Anamnese. Dem sind einfach Grenzen gesetzt. Ja, und da muss man schon verantwortungsvoll bleiben.
Ja.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, wir verlassen mal die Schwangeren. Oder gibt es noch was man für unter der Geburt mitgeben kann? Oder was du Hebammen mitgeben würdest? Doch achte mal da drauf, wenn dann.
Ja, für mich ist es auch unter der Geburt diese Bewegungskomponente. Ich denke, dass Bewegung auch unter der Geburt unglaublich wichtig ist und dass dieser klassische Geburtsstuhl, der kann toll sein, bestimmt für manche, aber für viele eben auch nicht. Und das, was ich mit Schwangeren immer bespreche, ganz viel ist auch dieses auf die Intuition hören. Wenn sie sich auf den Kopf stellen wollen, dann sollen sie sich auf den Kopf stellen. Und wenn sie so oder so sich bewegen, liegen, sitzen, hängen, was auch immer, sie sollen einfach wirklich versuchen, ein bisschen drumherum auszuschalten in dem Rahmen, wie es möglich ist.
Ja.
Und schauen, was tut ihnen gut, vor allem an Bewegung unter der Geburt.
Ja.
Das ist, finde ich, ganz wichtig.
Voll.
Bewegung und Atmung.
Ja.
Ne, also wir machen auch geburtsvorbereitend viele Atemübungen und so, wie so Atemkonzentrationsübungen, solche Sachen, die sehr wichtig sind, um auch ein Gefühl zu bekommen überhaupt für, also viele Menschen, nicht nur Frauen, sondern Menschen generell, haben ja gar kein Gespür mehr für ihre Atmung oder wie tief geht ihre Atmung. Und dann auch dieses Atmen bis in den Beckenboden rein, ja. Das ist etwas, was ich auch gerne sehr, also kurz vor der Geburt vorbereitend mit denen übe.
Total gut, ne? Ja. Wo man überall hinatmen kann.
Ja, genau.
In die Flanken und ganz tief und irgendwie so. Total. Also finde ich auch super wichtig, beides, was du gesagt hast, sowohl Bewegung, Beckenbewegung natürlich, ne? Also es gibt ganz viele Geburtspositionen, wo das Becken eigentlich total fixiert ist und sich gar nicht mehr bewegen kann. Und es gibt ganz tolle Positionen, wo man super beweglich ist. Und die Intuition, das finde ich auch wichtig. Also ich weiß noch, wir haben ja früher immer gelernt, Frauen müssen sich rund machen zur Geburt. Mhm. Also so aus dieser Idee heraus, dann kann das Kind so gut geboren werden. Und ich habe dann sehr oft Frauen beobachtet, die haben sich ganz hinten ins Hohlkreuz gedrückt. Und dann wurde immer gesagt, nein, mach dich rund. Aber es hat doch auch was für sich, einfach so auf den Körper zu hören, was der jetzt gerade will. Und ob man damit vielleicht auch mal was bremst, kann ja auch gut sein. Es ist ja auch nicht immer nur schnell ist gut, ne? Also, sondern vielleicht schont man damit auch Gewebe, dass eine Geburt auch langsamer voranschreitet. Also ich denke immer, das ist so wichtig, das auch zuzulassen, was man fühlt und dass man das auch als richtig anerkennt erstmal.
Stimmt, total.
Manchmal macht man vielleicht eine Bewegung, weil man sich jetzt gerade was nicht traut und man möchte was zurückhalten oder so. Das gibt es sicherlich auch. Und dann muss man sich vielleicht auch mal sagen, komm, trau dich und jetzt einmal Augen zu und durch. Mhm. Aber ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man sich da auch so ein bisschen vertraut und irgendwie dem nachgeht, was der Körper einem da so zeigt. Das ist oft sehr, sehr richtig.
Unbedingt.
Gut. Das Baby ist jetzt da und jetzt haben wir diesen Spruch, jedes Kind muss einmal vorgestellt werden. Was sagst du dazu?
Ich sage, das stimmt nicht.
Okay, gut.
Weil ich denke, dass ganz am Anfang geht es eigentlich nur darum, dass Mama und Kind möglichst ungestört sind und Papa natürlich auch. Ja.
Die Familie,
wer auch immer da dazu gehört.
Genau.
Und es kann, wenn alles gut ist, ist alles gut. Dann muss auch nicht ein Termin wahrgenommen werden, der bedeutet, dass das Wochenbett verlassen wird, teilweise direkt in den ersten Tagen. Es geht eigentlich, Mama ist noch geschwächt, jetzt raus, es ist vielleicht kalt, es ist einfach Stress. So. Wenn es dem Kind gut geht, ist das nicht nötig in meinen Augen. Ja? Und da wieder würden mir jetzt wahrscheinlich sehr viele Kolleginnen und Kollegen widersprechen, die alle sagen, ja, jedes Kind muss. Ich denke nicht, dass jedes Kind muss.
Es ist ja auch so, also selbst wenn, also klar, ne, die Kinder, die durchlaufen da schon einen ganz schön gewaltigen Prozess auch, ne, und die werden gedrückt und die Schädelplatten werden ein bisschen verschoben, ne, es wird einiges passiert da mit dem ganzen Körper, aber letztendlich, also heilt ja vieles auch von alleine oder ruckelt sich von alleine zurecht, alles ist ja auch noch so weich.
Ja, und es ist ja ein Prozess, der von der Natur genau so vorgesehen ist.
Genau.
Und deswegen ist es auch kein krankhafter Prozess, sondern es ist ein ganz normaler, gesunder Prozess.
Ja.
Und dieser Druck hat ja auch ganz viele Funktionen.
Ja.
Ja, dass Hormone, bestimmte Hormone freigesetzt werden, dass das Gehirnwachstum nochmal anders angeregt wird oder was da alles dahinter steht. Also die Geburt zu pathologisieren, also so als krankhaften Prozess anzusehen, das ist, finde ich, ein ganz großes Thema bei uns in der Gesellschaft, worüber ich auch eigentlich mit allen Patientinnen zu irgendeinem Zeitpunkt spreche, so ein bisschen diese Sorgen auch zu nehmen und nochmal dieses Vertrauen, der Körper macht das schon und auch der Körper des Babys macht das schon. Und wenn es dann größere Probleme gibt, ja, dann kann man sich das anschauen. Aber
ja, lass uns doch mal da drauf gucken. Mhm. Was können Eltern denn selber sehen? Also ich sag denen immer, wenn ihr jetzt seht, euer Kind liegt auf dem Wickeltisch immer wie eine Banane.
Mhm.
Oder
Klassiker.
Euer Kind guckt immer in eine Richtung,
hat
den Kopf immer zu einer Richtung.
Ja.
Oder keine Ahnung, oder es sieht wirklich schief aus oder so, jetzt das Gesicht oder der Kopf irgendwie. Also jetzt nicht nur am ersten Tag, sondern wirklich so nach einer Woche haben die immer noch das Gefühl, das sieht so mega schief aus.
Ja.
Sind das so Sachen oder was sind noch Dinge, worauf Eltern jetzt achten können? Also die gucken jetzt ihr Kind an und fragen sich, muss dieses Kind
irgendwo hin? Also die Klassiker sind genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Irgendwie eine komische Haltung. Dieses immer bananenförmig liegen, immer nur zur einen Seite gucken. vielleicht auch immer nur den einen Arm benutzen. Ja, also der eine liegt immer ganz steif neben dem Körper, der andere ist ganz entspannt und wird mal zum Mund geführt. Aber auch so Sachen wie, gibt es größere Probleme beim Stillen?
Was wären das für Probleme? Es gibt ja zigtausend verschiedene Arten von Stillproblemen.
Thema für sich, ja.
Welche hätten jetzt eventuell zu tun oder welche könnte man osteopathisch gut lösen? Ja. Also was hast du da so Klassiker, wo du sagst,
Klassiker ist, dass Stillen geht auf einer Seite super und auf der anderen Seite nicht. Aber es liegt wahrscheinlich nicht am Milchfluss der Mutter zum Beispiel. Ja? Sagen wir, Milchfluss, alles ist super, aber Kind will trotzdem nur auf einer Seite. Dann ist das häufig auch ein Zeichen dafür, ein versteckteres Zeichen vielleicht, dafür, dass das Kind eine Lieblingsseite hat und den Kopf zur einen Seite besser rotieren kann als zur anderen Seite. Weil die ja meistens doch irgendwie in rotierter Position liegen. Das kann ein Grund sein, den man wirklich gut osteopathisch behandeln kann. Mhm. Und dann aber auch sowas wie nicht genug Kraft oder es wirkt so, als hätte das Kind nicht genug Kraft, die Brustwarze im Mund zu behalten und wirklich zu saugen. Ganz häufig stehen dahinter nämlich auch Verspannungen im Kiefer- oder Nackenbereich, dass da die Kraft fehlt. Das wären so wirklich die beiden 90% der Fälle der Stillprobleme, die wir osteopathisch mitbehandeln können, haben irgendwie mit Kiefer oder mit Lieblingsseite zu tun.
Also vielleicht auch Schmerzen der Mutter beim Stillen dann?
Genau, Schmerzen der Mutter
dadurch,
auch, klar,
wie das Kind
guter
trinkt.
Punkt. Weil gerade Babys mit sehr verspanntem Kiefer einfach auch sehr hart manchmal am Nippel sind und einfach sehr, viel beißen zum Beispiel. Auf jeden Fall auch, ja.
Ja, okay. Was ja meistens erst so ein bisschen später kommt, sind ja so lagebedingte Sachen. Ne? Also wir haben ja so die, also es gibt Regeln für guten Schlaf und für sicheren Schlaf. Und da sollen ja Kinder zum Beispiel immer auf dem Rücken liegen. Und ich erlebe sehr häufig, dass Eltern sich kaum noch trauen, ihr Kind auch tagsüber, auch im wachen Zustand anders hinzulegen als in Rückenlage. Ne, und sag immer, Mensch, wenn ihr dabei seid, unbedingt mal in Bauchlage legen oder ruhig mal auch auf die Seite und dann auch mal auf die andere Seite merken, welche es war.
Ja.
Und so, aber viele Kinder haben ja auch diesen sehr abgeflachten Hinterkopf.
Ja.
Oder tatsächlich auch werden dann so mit der Zeit so ein bisschen schiefer. Ne? Also so, dass man, wenn man genau hinguckt, sind die Ohren vielleicht nicht auf einer Linie oder...
Mhm. Genau. Also generell dieses Thema Schädelasymmetrie, egal was für eine Ursache die haben. Also das kann sein, dass die im Bauch zum Beispiel immer nur eine Lage hatten, also Kinder, die sich jetzt nicht viel bewegt haben und schon rauskommen und schon eine Schädelasymmetrie haben, weil eben auch im Bauch schon immer nur auf der einen Schädelseite Druck war, von welcher Struktur auch immer. So geht's los und dann kommt als nächstes sowas wie Saugglockengeburten, die einfach diesen relativ weichen Schädel noch in der Lage sind zu verformen in einem gewissen Maße oder Zangengeburten. Dann, wenn ein Kind zum Beispiel ein Hämatom, also wie so ein Bluterguss am Kopf hat. Eine Beule am Kopf hat von der Geburt, egal ob es irgendwo gegengestoßen ist oder ob eine Saugglocke eingesetzt wurde. Auch dann liegt das Kind auf der Seite meistens nicht so gerne am Anfang, liegt dann eher auf der anderen Seite. Das heißt, das Gewicht ist immer auf einer Seite. Und das kann dazu führen, dass der Schädel auf der Seite sich abflacht. Dann gibt es den Fall, dass es gibt eine Lieblingsseite durch Einschränkung der Bewegung in der Halswirbelsäule. Kind guckt immer nur nach links zum Beispiel. Auch dann kann es zu einer Abflachung des Schädels auf der Seite kommen. Und das ist was, was sich dann erst später zeigt. Das Kind kommt raus mit einem runden Kopf, guckt dann immer nur auf die linke Seite und dann irgendwie nach ein paar Wochen geht's los. Dann können Eltern eben beobachten, auch gerade wenn sie den Kopf von hinten angucken, aber auch wenn sie den Kopf von vorne angucken, zum Beispiel, was du gerade erwähnt hattest, dass die Ohren plötzlich auf unterschiedlicher Höhe sitzen oder so ein bisschen eins weiter vorne, eins weiter hinten. Oder auch von den Augen, dass das eine Auge deutlich kleiner ist als das andere. Oder auch interessant, jetzt nochmal ein kleiner Sprung, aber interessant ist auch, wenn das eine Auge immer tränt, immer verklebt ist, gibt es häufig auch im knöchernen Bereich auf der Seite wie so Kompressionen, die vielleicht mit einer Lieblingsseite zu tun haben. und deswegen der Abfluss- und Flüssigkeitsaustausch in dem Bereich nicht so gut funktioniert.
Ach krass.
Das kann auch zusammenhängen.
Wie können Eltern das gut sehen? Also man sieht sein Kind jeden Tag, man sieht so eine kleine Veränderung nicht. Ne? Also ich habe mal gelernt sozusagen, man soll sich das Kind dann so falsch rum auf den Wickeltisch legen, also mit dem Kopf zu einem hin und soll dann mal so auf die Höhe gehen und dann mal quasi von oben drauf gucken.
Ja, genau.
Also auf den Scheitel sozusagen drauf gucken. Und
von
dann gucken,
oben drauf gucken ist immer eine
ist
super.
Die Nase in der Mitte vom Gesicht, sind die Ohren regelmäßig, sind die Augen, also dass man das einfach mal, weiß ich nicht, einmal in der Woche, immer sonntags nach dem Baden, macht man das mal, um dann einfach so festzustellen, ach Mensch, irgendwie ist da doch jetzt was so ein bisschen verrutscht. Oder was,
ich denke auch,
das
dass tatsächlich der, wenn man jetzt wirklich einfach nur gucken will, hat mein Kind vielleicht irgendwie einen verschobenen Schädel, egal in welcher Form auch immer.
Also ich habe jetzt nichts anderes. Das Kind ist ansonsten ein Happy Kind.
Genau, es geht ihm super, alles ist
aber
schön.
Genau.
Dann ist dieser Blick von oben auf den Kopf tatsächlich, wie du es beschreibst, eigentlich der beste, um das zu sehen. Mhm. Weil man da auch so Verschiebungen von den Ohren, von der Nase eigentlich am besten und am frühesten.
Man ist auch nicht so abgelenkt von dem süßen Kind,
genau,
was einen so anlächelt oder so, ne? Sondern man hat so, ist so ein bisschen neutralere Blick.
Genau.
Ja.
Und eine Sache, die ich jetzt noch in diese ganze Liste von was können Ursachen sein für noch mit aufnehmen will, ist auch das, was du eben meintest. Auch diese Angst vor anderen Lagen als der Rückenlage ist ein Riesenthema, wo ich Eltern auch immer wieder versuche zu bestärken. Versucht es doch einfach mal kurz. Dann nehmt ihr euch auch selbst die Angst, macht es erstmal nur für eine Minute, und dann macht ihr es nächstes Mal für zwei und dann für fünf und kaum habt ihr euch versehen, habt ihr selber gar keine Angst mehr, dass das Kind auf dem Bauch liegt, so, ne, und einfach nochmal erklären, wie wichtig diese Lagen sind, auch für die motorische Entwicklung, und für dieses Wahrnehmen des Körpers im Raum, Wahrnehmen der Schwerkraft, ja, so wichtig.
Es geht ja bei der Rückenlage nur um das Schlafen.
Ja.
Das ist ja eigentlich das Wichtige, ne, das heißt nicht, dass das Kind 24/7 so liegen soll, sondern nur, wenn es schläft oder beziehungsweise wenn man auch selber nicht dabei ist. Ne? Also ich gehe duschen, lege mein Kind hin, dann lege ich es halt auf den Rücken hin. Aber ich bin im Raum und das Kind liegt vor mir auf einer Krabbeldecke, dann darf es natürlich in Bauchlage liegen, weil ich habe ja den Blick.
Ja, und was ich auch immer noch sage, selbst, also wenn Eltern das Gefühl haben, dass ihr Kind die Bauchlage total gerne mag und es ihm richtig gut tut, zum Beispiel ganz viele Kinder, die so mit dem Bauch zu tun haben, immer Bauchschmerzen und so weiter, denen tut das so gut, wenn sie auf dem Bauch liegen, weil dann alle Organe quasi wie nach vorne fallen und es kommt zu so einer Grundentspannung im Bauchraum. Und wenn Eltern das Gefühl haben, dass das ihrem Baby gut tut, dann würde ich die auch trotzdem immer darin bestärken, das zu tun. Ja? Mhm. Und auf das eigene Bauchgefühl wieder zu hören. Geht es dir als Mutter oder dir als Elternteil und dir als Baby gut in der Position, dann ist das auch eine gute Position. Also ich versuche da immer so ein bisschen diese Angst zu relativieren und erkläre auch immer, ne, viele Eltern denken dann, oh, mein Kind wird direkt ersticken. Aber man muss sich mal vorstellen, die Nase ist ja auch ganz anders ausgerichtet als bei uns. Die ist dafür gemacht, dass da eine Brust direkt vorklebt und trotzdem unten irgendwie noch ein bisschen Luft reinkommt.
Ja.
Und genauso ist es auch, wenn die auf dem Bauch mal kurz auf der Nase liegen, da kommt trotzdem noch Luft rein von unten.
Ja. Total. Und wenn die ihre Hände zur Verfügung haben, dann stützen die sich ja auch auf und drehen den Kopf ja ganz toll zur Seite.
Genau.
Also wenn die jetzt nicht gerade auf den Händen mit dem Bauch drauf liegen,
nee, genau,
das ist ungünstig, aber ansonsten schaffen die das ganz gut.
Ja, genau.
Ja, ich verlinke euch nochmal meinen Blogartikel zu sicherem Babyschlaf. Da könnt ihr das auch nochmal nachlesen mit den ganzen Studien dazu und den ganzen heißen Tipps. Ja, wie ist das mit Schreibabys oder diesen sogenannten Schreibabys oder Drei-Monats-Koliken? Also der Darm verändert sich, das baut sich alles erst auf. Viele Babys haben ordentlich damit zu tun. Mit Blähung, mit Verdauung. Manche machen das so nebenbei, das ist gar nicht so wild, aber bei manchen ist das ja sehr doll. Wann würdest du sagen, unbedingt mal osteopathisch vorstellen? Oder ist das so ein No-Brainer? Sollte man das eh immer machen, wenn ein Kind sehr...
Also wenn ein Baby sehr stark mit Bauchschmerzen zu tun hat, dann würde ich eigentlich sagen, kommt mal einmal. Und wenn wir nicht das Gefühl haben, wir können helfen, dann schicken wir euch weiter, im Zweifelsfall.
Aber dann hat man es einmal abgeklärt sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Aber ich denke, also das ist mit einer auch der Hauptgründe, weswegen Babys zu uns kommen.
Ah, ja.
Das kann sehr unterschiedliche Ursachen haben. Manche davon sind jetzt auch nicht unbedingt osteopathisch im klassischen Sinne. Zum Beispiel, wenn man jetzt nimmt, ein Kind wurde per Kaiserschnitt geboren oder wurde auch einfach sehr, sehr schnell geboren, dann ist es halt entweder gar nicht oder nur sehr kurz mit der Vaginalflora der Mutter, das heißt mit den Bakterien, die vaginal gesunderweise bei einer Frau vorhanden sind, in Kontakt gekommen. Und diese Bakterien sind einfach super wichtig, um dann die Flora, also die Bakteriensituation im Darm mitzubilden. Und gerade die Milchsäurebakterien, die vaginal einfach sehr viel vorhanden sind, sind die Bakterien, die in der Lage sind, gasproduzierende Bakterien in Schach zu halten. Und das heißt, wenn ein Baby damit weniger in Kontakt gekommen ist, kann es einfach sein, dass es einen Mangel quasi hat an diesen Bakterien. Und dann kann man zum Beispiel durch ergänzende Substitution von diesen Bakterien, also durch sehr natürliche Präparate, wo jetzt nicht irgendwas drin ist, außer diese Bakterien, kann man das sehr gut unterstützen. Das ist so das eine, was nicht wirklich osteopathisch ist letzten Endes.
Da gibt es übrigens eine ganz spannende Studie dazu. Also gerade bei Kaiserschnittkindern hat man ja eben immer diese Angst, ne? Ach Mensch, das ist jetzt nicht mit diesen Bakterien in Berührung gekommen.
Ja.
Und da gibt es so eine Studie dazu, wo die Kinder dann eben ganz viel gebondet haben, nackt auf nackt, also nackte Haut auf nackte Haut, Kind auf Mama-Brust und vor allen Dingen, wenn die auch noch gestillt haben, also die sowohl mit diesen, mit der Muttermilch als auch einfach mit der durch den Haut-zu-Haut-Kontakt mit den Bakterien, die eben auf der Haut leben.
Da sind halt auch wieder viele Milchsäurebakterien dann, auf der Haut.
Genau, ne? Und wenn die das ausführlich gemacht haben, dann hatten die nach 4 Wochen fast ein identisches Mikrobiom, wie als wenn das durch die Vagina geboren worden wäre. Also man kann da echt viel kompensieren. Also das ist einfach nochmal wichtig zu wissen für alle, die vielleicht einen Kaiserschnitt haben und
Drama.
Denken, oh nein, das konnte mein Kind nicht kriegen. Man kann wirklich viel nachholen.
Mhm. Toll, die Studie, das musst du mir mal nachher.
Ja.
Richtig gut, ja, das glaube ich aber,
ja.
Genau, und dann eher wieder so ein klassisches osteopathisches Problem zu dem Thema wäre, dass das Nervensystem ein bisschen dysreguliert ist. Zum Beispiel in dem Rahmen, dass ein Baby, sagen wir, es hat viel Stress auf der Halswirbelsäule gehabt unter der Geburt. Egal welche Geburtsform, da kann es einfach zu sehr viel Stress kommen, logischerweise. Und dann gibt es einen Bereich ganz oben an der Halswirbelsäule zwischen Kopf und dem ersten Halswirbel. Da in dem Bereich kommt ein Nerv raus, der nennt sich der Vagusnerv. Und der reguliert einen Großteil der Verdauung mit. Und man kann jetzt mal einfach gesagt, kann man sagen, dass quasi, wenn oben Spannung ist, diese Spannung weitergeleitet wird Richtung Bauchorgane. Und dass, wenn man dann diese Blockade an der Halswirbelsäule löst und behandelt und diesen Nerv quasi seinen Raum und seine Entspannung gibt, dass sich das tatsächlich dann auch auf die Verdauung und eine Entspannung im Bauchraum auswirkt. Also das ist eigentlich das, was wir am häufigsten in der Praxis haben, dass aus der Halswirbelsäule Verdauungsprobleme entstehen können.
Krass.
Ja, über den Vagusnerv.
Mhm.
Das ist eigentlich so das. Und dann natürlich so diese allgemeinen Regulations- und auch Schmerzregulationsprobleme, die manche Babys haben, durch großen Stress unter der Geburt, in welchem Rahmen Stress auch immer, die man dann aber wirklich auch durch so Sachen wie Bonding, Haut-zu-Haut-Kontakt, wo dann auch nochmal verschiedenste Hormone und Schmerzregulation sehr angestoßen werden, gut unterstützen kann, dass es besser wird. Aber dieses Bauchschmerzthema ist eigentlich in der Osteopathie fast immer auch ein Halswirbelsäulenthema.
Mhm.
Also ganz häufig kommt das zum Beispiel mit Lieblingsseite zusammen, zum Beispiel.
Okay.
Ja.
Crazy. Okay, gut. Also, wir haben jetzt gelernt, ich habe jetzt gelernt, nicht jedes Kind muss vorgestellt werden, aber es gibt ein paar echt gute Gründe. Hast du Zahlen dazu oder hast du so ein Gefühl dazu, wie viele Kinder es bräuchten? Also wie viel Prozent von den Babys sollten wirklich mal osteopathisch vorgestellt werden? Also einfach, damit man so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt.
Ja. Also ich habe keine offiziellen Zahlen jetzt gerade im Kopf. Das ist aber interessant. Müsste ich eigentlich, ja, würde mich auch interessieren, das nochmal zu recherchieren.
Wir im Nachgang
jetzt
im Nachhinein. Noch mal nach.
Genau. aber ich würde sagen, von jetzt nicht Kindern, die bei mir in der Praxis sind, sondern
so insgesamt
würde ich vielleicht sagen, dass schon so für 20-30% es nicht schlecht wäre, mal zum Osteopathen zu gehen oder der Osteopathin. Kann aber auch sein, dass es noch weniger ist, weil das verfälscht ist, dadurch, dass ich in der Praxis halt meistens die Problemfälle habe. Ja, das kann ich schwer einschätzen. Also ich habe halt Familien in Behandlung, wo ich dann mehrere Kinder auch behandle und wo dann eine Mutter mit ihrem Kind, mit ihrem dritten Kind dann auch nochmal kommt. Gar nicht, weil es was hat, sondern weil die ersten beiden was hatten.
Ja, sie ist es schon so gewöhnt, genau, mal zu dir zu kommen.
Meint dann, das gehört dazu. Mhm. Und wenn ich mir jetzt so eine Familie mit 5 Kindern angucke oder 4 Kindern angucke, dann würde ich sagen, dass eins davon meistens wahrscheinlich schon irgendwas hat. Jetzt nur so, um so ein Gefühl zu bekommen.
Genau.
Aber es ist wirklich jetzt
nichts Offizielles,
keine offiziellen Zahlen, die ich hier verbreite.
Ja. Okay.
Und es kann genauso auch eine Familie mit 7 Kindern geben, die alle gar nichts haben.
Ja, natürlich. Genau.
Ne?
Ja. Ja, richtig. Oder man hat 2 und beide haben was.
Genau, genau.
Okay, gut. So, jetzt mal hier zur Sache.
Ja.
Es gibt ja sehr unterschiedliche so Studienergebnisse zu Osteopathie. Ne? Also es gibt irgendwie
wichtiges Thema.
Ja, wie evidenzbasiert ist Osteopathie? Mhm. Also ich weiß, es gibt irgendwie einen relativ großen Review, der sagt, naja, ist auch nicht besser als Placebo. Mhm. Es gibt oft Berichte darüber, dass es sehr gut funktioniert hat. Was weißt du? Was kannst du darüber sagen? Und wie gehst du damit um, dass es vielleicht auch so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit bleibt?
Ja. Das ist eine sehr wichtige und sehr gute Frage, finde ich. Und da müssen auch viele, also da muss noch viel kritischer hingeguckt werden in meinen Augen. Also es gibt ein paar gute klinische Studien zu bestimmten Problemen in der Osteopathie, wie zum Beispiel unterer Rückenschmerz oder Knieschmerz. Ich glaube, das sind die beiden, wo die so am evidenzbasiertesten belegt sind.
Habe ich auch gelesen.
Rücken und ich glaube Knie auch.
Okay.
Genau. Und der Rest der Osteopathie eigentlich nicht. Also ich sehe es so. Die klinischen Studien, die in Deutschland durchgeführt werden, haben eigentlich immer das gleiche Muster und orientieren sich aber eigentlich alle an der Schulmedizin. Also es gibt meistens eine Gruppe, die bekommt die tatsächliche Behandlung. In der Schulmedizin eine Tablette, meinetwegen. Und es gibt die Gruppe, die bekommt eine Placebo-Tablette und dann werden die am Ende verglichen. Und es ist aber immer das gleiche Medikament zum Beispiel. Und das Problem in der Osteopathie ist, dass die Behandlung super individuell ist, weil halt auch der Körper individuell ist. Und das ist eben dieser Anspruch der Ganzheitlichkeit. Ich behandle nicht bei Rückenschmerz meistens nicht nur lokal am Rücken. Das ließe sich dann wunderbar vergleichen in Studien. Aber bei dem einen Patient oder der einen Patientin würde ich bei Rückenschmerzen vielleicht den Darm behandeln, bei einer anderen den Fuß. Und das in Studien abzubilden, ist ganz, ganz schwierig. Und das heißt, meine Beobachtung ist eigentlich, je mehr Studien in der Osteopathie gemacht werden, desto mehr schafft die Osteopathie sich selbst eigentlich ab, weil keine von den Studien vereinen kann, dass einmal wirklich Osteopathie so durchgeführt werden kann, wie Osteopathie gedacht ist, nämlich individuell, und die äußeren Rahmenbedingungen meistens nicht mit denen für große, randomisierte, doppelblinde klinische Studien angefordert wären, damit sie anerkannt werden. Also ich glaube, man müsste eigentlich für Osteopathie eine neue Art von Studien erfinden. Aber ich weiß, vom Studiendesign einfach anders. Das ist so meine Meinung dazu, ja. Und deswegen haben wir schlicht und einfach, muss man ehrlich sagen, wenige evidenzbasierte Studien, die belegen, Osteopathie ist wirksam bei Problemen von A bis Z, sondern eben nur in diesen ausgewählten Bereichen, wo, wenn man auch nur lokal behandelt, wirklich auch lokalen Effekt erzielen kann, wie zum Beispiel Rückenschmerzen.
Ja.
Da kann man den Muskel massieren, dann ist besser.
Ja.
Ja.
Okay.
Aber so für diese Vielschichtigkeit der Osteopathie, die lässt sich in solchen Studien eigentlich nicht abbilden. Und deswegen halte ich mich so ein bisschen fest einfach an den vielen, 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 vielen Erfahrungsberichten und den Ergebnissen, die ich einfach in der Praxis sehe. Wenn am Anfang der Behandlung das Kind und die Mutter sieht es, der Vater sieht es oder wer auch immer dabei ist, sieht es, die Kinderärztin sieht es, die Hebamme sieht es, das Kind guckt nur nach links. Dann habe ich es an der Halswirbelsäule behandelt und es guckt danach das erste Mal nach rechts. Dann sehen wir das alle und sehen, okay, es muss ja was gebracht haben.
Ja, also, wer heilt hat recht, ne?
Genau, das ist halt, genau darauf wollte ich hinaus. Es ist so ein bisschen dieses, wer heilt hat recht.
Ja.
Aber es ist sehr schwierig und ich hoffe, also ich kann deswegen auch verstehen, warum Osteopathie sehr kritisch gesehen wird zum Teil. Das ist wirklich ein großes Thema, wo wir auch von den Osteopathieverbänden uns früher oder später echt was überlegen müssen. Also wie können wir das beweisen, was wir da machen oder was Patientinnen und Patienten erleben und berichten? Aber für mich ist es so ein bisschen auch immer wieder die Bestätigung in Anführungsstrichen, dass auch Kinderärztinnen...
Man kommt mit einem Problem und geht ohne.
Genau,
und dann,
und dass das auch von außen bestätigt wird. Also ich arbeite ja ganz viel im engen Kontakt mit Hebammen oder mit Kinderärzten, Ärztinnen. Wenn wir dann telefonieren wegen einem etwas schwierigeren Fall oder so, dann sagen die mir auch, ja, ich habe direkt gesehen, das war dann, das und das war besser, das und das hat sich noch nicht verbessert. Dann sage ich, okay, dann arbeite ich nochmal daran oder so.
Ja.
Und dann, also wenn das ein Fortschritt ist, den ich nicht nur ich sehe, im besten Fall, dann denke ich, hat das schon seine Berechtigung. Auch wenn noch schwierig ist, wie wir das evidenzbasiert darstellen können. Das ist ein ganz schwieriges Thema, haben wir auch im Studium sehr viel drüber geredet.
Da habe ich gleich eine Anschlussfrage.
Ja, bitte.
Wie findet man denn einen guten Behandler, eine gute Behandlerin?
Ja.
Gibt es da denn Kriterien, auf die man achten kann?
Ja.
Also Ausbildung oder bestimmte Zertifikate? Wie ist das?
Ja.
Weil da hört man ja auch sehr Unterschiedliches natürlich. Ne? Also wie in allen Berufen natürlich, in allen Fachbereichen, das ist ganz klar. Also darum geht es nicht. Ne? Aber gibt es sowas wie so ein Qualitätskriterium?
Ja. Das ist auch eine verdammt gute Frage, ja. Weil Osteopathie ist ja kein geschützter Beruf in Deutschland, ja. Also noch nicht. Wir arbeiten daran. Das bedeutet einfach nur, dass es keine immer identische Ausbildung gibt, um sich Osteopath, Osteopathin zu nennen. Und eine Voraussetzung ist eben, dass man Heilpraktikerin ist oder Heilpraktiker. Das ist so das einzige vom deutschen Staat vorgegebene quasi, man legt diese Prüfung ab und damit soll sichergestellt werden, dass man keine Gefahr für die Volksgesundheit ist. Ja, dass man Notfälle erkennt, dass man grobe Krankheiten, Medikamente und so weiter, dass man das alles ganz gut einordnen kann. Und dann denke ich, wenn man sich auf die Suche macht, zu wem würde ich gerne gehen, ist wirklich wichtig, dass man sich die Ausbildung anguckt oder das Studium. Es muss nicht ein Studium sein. Ja, es kann auch eine Ausbildung sein, aber die Person, zu der man dann geht, sollte mindestens 4 bis 5 Jahre Ausbildung oder Studium gemacht haben. Und ich denke schon, dass je mehr dann da noch kommt, ne, hat eine Person auch noch, also Bachelor oder ein Master oder sowas. Oder aber auch nur
viel,
in Anführungsstrichen eine
viele
Hospitationen, viele Fortbildungen, dann im Bereich der Kinderosteopathie definitiv hingucken, hat die Person irgendeine Qualifikation für Kinderosteopathie, weil es gibt Kinderosteopathen, die machen Kinderosteopathie und haben aber eigentlich nur die in Anführungsstrichen normale Osteopathie für Erwachsene gelernt und münzen das jetzt so um.
Und wir wissen ja inzwischen, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
Nein, genau. Genau, das heißt wirklich auf den Websites gucken, wie klar haben die dargelegt, was sie für eine Ausbildung hinter sich haben. Und auch eine Sache, an die man sich ganz gut halten kann, sind die Verbände, die Berufsverbände. Die haben eigentlich alle Listen, wo Osteopathen und Osteopathinnen nur gelistet werden, wenn sie eine entsprechend lange und detaillierte Ausbildung oder Studium gemacht haben.
Na super, das ist doch ein guter Tipp.
Ja, aber immer genau hinschauen. Also Osteopathin ist nicht gleich Osteopathin. Das variiert sehr stark, ja. Man kann theoretisch Heilpraktikerin sein und dann ein paar Wochenendkurse für Osteopathie gemacht haben.
Und behandelt dann so eine Halswirbelsäule, das finde ich
genau, so und dann schreibt man sich Osteopathie da auf das Schild. Also das ist schon auch fahrlässig in meinen Augen. Deswegen muss da dringend auch irgendwie eine Vereinheitlichung her. Aber es ist schwierig umzusetzen.
Ja. Können wir da auch was verlinken, irgendwie eine Liste?
Ja,
oder
könnte eine Liste von einem der größten Berufsverbände gerne mal listen.
Genau.
Ja,
dann kann man da einfach mal nachgucken, ne, wenn man in seiner Gegend jemanden sucht.
Ja.
Super.
Ja.
Gut, lass uns noch einmal ins Praktische zurückkommen.
Ja.
Okay, Also für unsere Zuhörenden, hast du so einen allgemeinen Tipp? Was kann man so tun? Also was für so drei Pauschaltipps würdest du so Menschen mitgeben, was man so tun kann, um vorzubeugen? Also ich habe jetzt schon so ein bisschen mitgenommen, viel bewegen. Also Bewegung ist eh immer gut.
Egal ob Baby oder Mama.
Atmung, ne? Also dass man wirklich so vielleicht sich nochmal ein bisschen mit Atmung beschäftigt. Was gibt's noch? Was würde dir noch einfallen?
Für mich ist es ganz viel dieses Bauchgefühl und Intuition. Das ist das, was ich sowohl vor der Geburt als auch nach der Geburt immer versuche mit zu besprechen, weil ich habe das Gefühl, es wird uns so viel genommen in unserer Gesellschaft durch so viel Verunsicherung und alles, was so im Netz kursiert. Zum Beispiel, ich hatte jetzt letzte Woche in der Praxis eine Familie und sie kamen und meinten, ja, unser Kind, das trinkt nicht richtig. Und also wir haben totale Stillprobleme und das funktioniert alles nicht. Und dann habe ich mir das Kind angeguckt und dachte, du siehst so glücklich und zufrieden aus, wohlgenährt. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Und dann stellte sich so im Laufe der Behandlung eben raus, die haben eine App und diese App gibt genau vor, wann genau gestillt werden muss. Und dann hat das Kind halt vielleicht gerade noch keinen Hunger oder es hat vielleicht einfach aktuell gar nicht den Kalorienbedarf, den die App ausgerechnet hat, ja. Mhm. Und dann wird da versucht, dem Kind irgendwie Milch rein zu flößen.
Oh Gott,
genau.
Ja.
Und dann hatte ich mit der Familie eigentlich fast nur über dieses intuitive Stillen und all diese ganzen Sachen geredet. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist genauso auch in der Schwangerschaft drauf zu hören, was tut mir gerade gut? Will
Super
ich gerade aktiv
wichtig.
Sein?
Ja.
Will ich gerade nur rumflezen, gar nichts machen? Was brauche ich heute an Essen? Also so dieses wirklich in den Körper wieder reinhören können und dann aber auch die Intuition, wenn das Baby dann da ist, dem Baby gegenüber. Das Baby lesen lernen und wirklich sich ein bisschen freimachen von dem, was Schwiegermutter und, und beste Freundin und wer auch immer alles seinen Senf dazu gibt, einem erzählen, wenn man sich mal wirklich ganz alleine mit seinem Kind hinsetzt, denke ich, dass man es doch schaffen kann, sich wieder zu verbinden mit der Kommunikation des Babys zu einem hin und dann eben ja zu schauen, was tut uns jetzt gerade gut oder vielleicht wollen wir sehr früh abstillen und das ist für uns beide gut. Vielleicht wollen wir ewig lang stillen und das ist für uns beide gut. Also so dieses, das Bauchgefühl. Ja,
ja, das unterschreibe ich
aber
sofort.
Aber das ist halt so schwierig.
Es ist so schwer,
ist
sich
so schwierig,
auch frei
das einfach
zu
so
machen.
Zu sagen,
ja, und sich auch frei zu machen, ne, von diesen ganzen äußeren Erwartungen oder die man auch selber vielleicht hat an das Leben mit Baby.
Klar,
und dann ist es ganz anders oder es entwickelt sich dann anders, aber man hat es irgendwie so im Kopf oder es wird einem so vorgelebt oder so. Ne? Also da wirklich bei sich zu bleiben, das ist, glaube ich, auch eine richtig schwere Aufgabe.
Ja,
und bleibt auch immer so eine Aufgabe.
Auf jeden Fall.
Ja. Und es ist toll, da immer dran zu erinnern, auf jeden Fall.
Genau, und ich glaube, dass man Müttern einfach noch und auch Vätern einfach nochmal mitgeben kann, sich auch an Menschen aus dem Umfeld zu halten, die einem gut tun in der Situation und nicht Menschen, die einen verunsichern. Das sehe ich nämlich auch in so Familiensystemen häufig als großes Thema. Und dass es völlig okay ist, sich ganz hart abzugrenzen, wenn es sein muss.
Sehr gut.
Sehr gut. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch eine Buchempfehlung,
gerne,
die ich wirklich toll finde, und zwar Mein kompetentes Baby von Nora Imlau.
Ja.
Das ist ein ganz schönes Buch, was
das
vielleicht
stimmt.
auch nochmal so Vertrauen in das Baby setzt.
Ja, toll. Packen wir euch natürlich auch in
das
die Show.
Das ist ein super Buch.
Super, ganz toll.
Ja.
Ja.
Ich wollte, eine Sache wollte ich auch noch teilen. Und zwar, das fiel mir jetzt tatsächlich erst auf dem Weg hierher ein, dass ich vor Jahren, das ist bestimmt 10 Jahre her, da habe ich einen Film gesehen durch Zufall und der nennt sich Babys. Das ist ein Dokumentarfilm. Da werden 4 Babys aus unterschiedlichen Kulturenkreisen im ersten Lebensjahr begleitet. Und das geht eben von bis. Also einmal in sehr einfachen Verhältnissen und dann aber auch nochmal in eben an der Lebenssituation im Überfluss. Und das ist auch ein Film, finde ich, der Eltern nochmal zeigt, es braucht gar nicht so viel, dass es einem Baby gut geht. Also die brauchen viel weniger, als man denkt. Und das das gepaart mit Intuition.
Viel weniger Zeug.
Genau, sorry, gut, dass du es sagst. Die brauchen ganz viel Liebe und Zuwendung und Hautkontakt, ja. Aber viel weniger Zeug oder viel weniger Dinge im Außen, außerhalb des Systems von Eltern, Kind, als man so denkt. Genau.
Das ist lustig. Ich war gerade letzte Woche bei so einem Babytreff, Zwillingstreff. Und haben sich Eltern nämlich auch darüber unterhalten, haben sich so Tipps gegeben, hey, womit spielen eure denn gerade gerne und so. Und es war so lustig, weil natürlich war es nicht das super mega irgendwas Spielzeug, sondern die Tempotaschentuchpackung, der Schlüssel, die Tupperdose, ne? Also alles, was man irgendwie eh hat, ne? Und die super Spielsachen standen da alle toll rum. Ja, absolut, ne? Also man braucht viel weniger, als man denkt. Und das ist auch ein toller Film, ja.
Kennst du den?
Ich kenne ihn, der steht hier bei mir im Regal.
Ja, der ist so schön. Ich habe mir gerade gedacht, ich müsste ihn eigentlich mal wieder gucken.
Total, genau. Jetzt wollte ich dich eigentlich nach so einem Mitbringsel fragen, aber hast du schon so tolle Tipps gegeben. Super, wunderbar.
Das sind meine beiden Mitbringsel.
Das sind die beiden Mitbringsel, sehr schön, wunderbar.
Können wir auch in die Shownotes packen.
Total. Mensch, haben wir noch irgendwas vergessen? Habe ich dich irgendwas nicht gefragt, was du erwartet hättest oder was du gerne noch teilen möchtest? Was dir noch wichtig ist, mitzugeben.
Mir ist einfach wirklich dieses Empowerment der Eltern. Das ist mir einfach so wichtig. Das ist eigentlich gar nichts Osteopathisches. Das
viel Bauchgefühl.
Viel Bauchgefühl. Mhm. Ihr könnt das. Das Baby kann das. So, ihr macht das super.
Ja, super. Okay. Mensch, liebe Maria. Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Also ich habe echt viel mitgenommen.
Ja,
viel gelernt.
Ich auch nochmal, total.
Fand es ganz, ganz spannend. Und deinen Kontakt packen wir natürlich auch in die Shownotes für alle BerlinerInnen hier unter euch, die zuhören und jetzt alle zu Maria wollt. Maria hat auch eine große Praxis mit mehreren KollegInnen und da kommt ihr vielleicht unter. Und für alle anderen gibt es die Liste, wo ihr euch umschauen könnt, wenn ihr Bedarf habt. Mhm. Ja,
super.
Vielen Dank dir.
Vielen Dank.
Und das war der Geburtskanal. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast oder schick die Folge an eine Freundin, an einen Freund, der es gebrauchen kann. Und wenn ihr auch mal Lust auf einen Besuch im Geburtskanal habt, also wenn ihr ein Thema habt, was hier mal seinen Platz finden sollte, dann schreibt mir gerne. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Und das war der Geburtskanal. Wir hören uns, wenn ihr mögt, gerne wieder in 2 Wochen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Und ciao, liebe Maria.
Tschüss.
Tschüss.